Heimatlos, der Podcast von und mit Alicia Tanuku. Salam und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Heimatlos-Podcast. Heute ist der 9. Juni, Tag der Europawahl, wichtiger Tag. Und ich habe meinen zweiten Gast in dieser wunderschönen Küche wieder zu sitzen. Und das ist heute David Bokumabi.
Perfekt ausgesprochen.
Vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Er ist Musiker und Unternehmer. Würdest du Manager oder Unternehmer sagen?
Geht beides?
Ja, okay. Ja. Er ist in Wuppertal geboren.
Ja.
Und im Saarland aufgewachsen. Und wurde auch dort sozialisiert. Eigene Aussage. Er hat seinen eigenen Live-Podcast, den verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Der heißt In Public Podcast.
Ja.
Über den Namen können wir später nochmal sprechen,
machen
wie
wir,
er darauf kam. Er hat anderthalb Jahre in den USA gelebt. Wo genau?
In New Jersey.
Und hat dort ein Fußballstipendium gehabt. Mhm. Das aber nicht zu Ende gemacht.
Nee.
Darüber reden wir auch noch.
Gerne.
Er hat Geschichte an der Humboldt-Universität studiert und Englisch, meine ich.
Amerikanistik,
genau. Stimmt, so wie ich. Und wir haben uns aber, ja, das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, ich habe dich nie gesehen im Institut für Geschichte und wir haben uns getroffen nach dieser einen Amerikanistik-Klausur in der Mensa.
Stimmt, ja, ja.
Und da waren wir aber schon fast fertig mit dem Studium.
Ja, das war relativ weit schon.
Genau,
ja,
und
ja.
Das ist irgendwie total wild.
Du hast auch Geschichte studiert, ne?
Ich habe auch Geschichte studiert,
ja, ja.
Genau.
Ich assoziiere dich immer voll mit Anglistik und Amerikanistik, aber...
Ich nenne das jetzt als Kompliment. Genau, und ja, wie gesagt, David ist heute hier. Ich bin sehr froh, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch.
Ja, ich sehr gerne. Ich bin sehr glücklich, mit dir ein bisschen über deine Erfahrungen zu sprechen. Wir haben ja kein ewiges Vorgespräch geführt, aber zumindest glaube ich, dass wir heute viele gute Themen haben. Und ich muss sagen, jetzt gerade... weil heute die Europawahl ist, wäre fast schon meine erste Frage, warst du schon wählen?
Ja, klar.
Okay, hast du Briefwahl gemacht oder?
Nö, ich war ganz
physisch, klassisch
vor Ort, traditionell.
Okay.
Ja. Okay. Du, Briefwahl?
Nee, ich war noch
nicht. Ich traue den Briefwahlen irgendwie nicht.
Warum?
Keine Ahnung, gibt keinen Grund dafür, aber irgendwie dachte ich, na, ich gehe mal selbst hin.
Ja, ich mag das irgendwie, ich mag das Gefühl, auch selber hinzugehen und mein Kreuz zu setzen.
Ja,
das fühlt sich so richtig wie wählen an.
Das stimmt.
Ja. Ja, ich muss noch machen nach dieser Aufnahme. Wir haben es jetzt 14.42 Uhr. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich glaube, nur bis 18 Uhr sind die Lokale offen.
Das kriegen wir hin.
Wir reden keine drei Stunden. Genau, und ich würde einfach gerne, ich habe das jetzt so gemacht bei Büschra, dass ich auch gleich diese Eingangsfrage gestellt habe. Und ich glaube, ich finde das eigentlich ganz schön, auch immer so zu starten, weil man verschiedene Antworten bekommt, die sehr interessant sind zu hören. Und würde dich einfach mal fragen, was Heimat für dich bedeutet.
Mhm. Ja, ich weiß es schon ein bisschen länger, dass ich heute die Frage da gestellt bekomme. Und habe tatsächlich keine Antwort drauf so richtig, muss ich echt sagen. Ich habe echt lange überlegt, aber ich würde mich, und das ist, glaube ich, erstmal gar nicht nur so negativ, aber schon als teilweise entwurzelt bezeichnen, glaube ich.
Das ist ein großes Wort.
Ja, ich weiß. Aber das kommt dem allen irgendwie am nächsten. Also ich bin, wie gesagt, im Saarland groß geworden. Da leben meine Familie und Freunde und Freundinnen. Und das passt auch irgendwie alles. Und ich bin noch gerne da, natürlich. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass das nicht alles ist. Also ich irgendwie nicht sagen würde, das ist meine Heimat. Weißt du, ich meine, ich war in den USA für anderthalb Jahre und habe mich... glaube ich auch aufgrund dieser Entwurzelung auch sehr schnell da wohlgefühlt. Also ich hätte gefühlt, also ich kann mich sehr schnell überall sehr gut zurechtfinden, weil ich nicht so dieses Gefühl habe, ach, hier bin ich komplett zu Hause, weißt du, ich meine?
Mhm.
Also deswegen, ja, also ja, Heimat natürlich, ne? Also ich bin im Saarland zu Hause, da bin ich groß geworden, bin ich zur Schule gegangen, aber ich lebe jetzt auch seit 6 Jahren schon in Berlin. Deswegen ist es echt schwierig, das so zu sagen.
Ja, deswegen ist ja gut, dass wir diesen Podcast haben, weil da können wir das ja so ein bisschen erörtern.
Kann das mal therapiert werden hier?
Okay, das ist, ich glaube, das ist, würde mir jetzt zu viel zusprechen an Verantwortung. Aber ich glaube, also ich hatte auch überlegt, auch in der ersten Folge hatten wir über Zuhause und Heimat gesprochen und Mishra hat gesagt, dass für sie Heimat und Zuhause nicht das Gleiche ist. Mhm. Und ich fand das total spannend, auch einfach
das stimmt,
für mich rein auch sprachlich. So. Mhm. Aber genau, wo ist deine Heimat, wo ist dein Zuhause, würdest du sagen?
Zuhause, ich glaube, Büchrat hat ja auch so von kurdischer Musik und so gesprochen, oder? War das nicht auch für sie zu Hause, wenn sie die Lieder hört? Und die Musik fand ich super nice. Also, ich glaube, Wurzeln sind für mich vielleicht doch so bei Kongolesen, meine Eltern kommen aus dem Kongo, also bei kongolesischem Essen, kongolesische Musik, der Humor, die Sprache, also Lingala. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die spreche und dass ich mich mit anderen Kongolesen unterhalten kann. Das ist unfassbar wichtig für mich und also ist echt Gott sei Dank und Praise an meine Eltern auf jeden Fall. Das ist für mich, das sind glaube ich so Wurzeln für mich so. Heimat oder Zuhause. Zu Hause ist wahrscheinlich bei meinen Eltern zu Hause, so da, wo ich groß geworden bin, da, wo ich, wenn ich nach Hause komme, weil wenn ich im Saarland bin, irgendwie, ne? Und zu Hause ist jetzt wahrscheinlich hier in Berlin schon, ne? Ich glaube, zu Hause ist Berlin, Heimat ist im Saarland und Wurzeln sind dann wahrscheinlich so irgendwo dazwischen versteckt, so.
Würdest du auch sagen, dass du dann in den USA so ein bisschen Wurzeln geschlagen hast oder war die Zeit zu kurz?
Nee, würde ich schon sagen tatsächlich, dass ich da auch schon so ein bisschen Wurzeln geschlagen habe. USA war super wichtig für mich, weil es da zum ersten Mal in meinem Leben nicht, also es war zum ersten Mal egal, dass ich schwarz bin, tatsächlich. Das kannte ich jetzt so vorher nicht, ne? Also ich glaube, du bist ja aus Berlin, ne?
Ja, ich bin hier geboren.
Genau, das heißt, das ist ja, Multikulti ist ja für euch wirklich Multikulti. Aber Multikulti ist im Rest von Deutschland überhaupt nicht so normal. Ich glaube, das wird sehr oft, also ich sage mal, Berlin ist eine Insel in Deutschland. Mhm. Also für, ich glaube, Berliner oder Berlinerin ist es super schwer, ja doch zu verstehen, dass es in riesigen Teilen von Deutschland überhaupt nicht so ist. Also ich war der einzige Schwarze in meiner Schule.
Krass.
Das war ganz normal, der einzige im Kindergarten, in der Grundschule und ich kann dir auch alle Schwarzen irgendwie aufzählen, die sonst noch so in dem Umkreis gelebt haben. Und das sind nicht mehr als 10, 15 Menschen so. Das heißt, das ist nochmal was ganz anderes, so groß zu werden, dann so mit, keine Ahnung, wie alt war ich, 19, 20, dann in den USA zu checken, oh krass, hier sind ja voll viel Schwarze in dem Seminar. Also ne, das war voll neu und auch total wichtig. Und das heißt, ich konnte da, glaube ich, auch relativ schnell auch gut ankommen und hätte mich da auf jeden Fall auch relativ schnell irgendwie eingelebt. Habe ich ja auch und hätte mir auch vorstellen können, also das, wie gesagt, durch diese Entwurzelung fällt mir das gar nicht schwer, irgendwo anzukommen. Mhm.
Ja, krass irgendwie. Mhm. Also der einzige Schwarze an der Schule zu sein oder die einzige schwarze Person, das ist ja voller Fokus on
you. Rückblickend, auf jeden Fall. Ja. Das war ja normal.
Ja, klar.
Also das war ja nichts, was... Ich bin nicht morgens in die Schule und habe gedacht, oh shit, was mache ich denn heute? Ich bin ja der einzige Schwarze, sondern ich war ja für mich ganz normal, bis man dann irgendwann so gecheckt hat, oh, okay, krass.
Ja. Krass. So. Aber hat dann, also ich weiß, ehrlich gesagt, war ich schon mal im Saarland? Ich glaube nicht.
Ja,
also gut, ich bin halt auch diese klassische Berlinerin, von der du gerade gesprochen hast. Ich dachte mir, wenn ich dann mal also angefangen habe, so weiß ich nicht, im frühen Teenage-Jahren auch mal woanders zu sein als in Berlin, dass das wirklich weird ist zum Teil,
ja,
dass man irgendwie angeguckt wird. Ich meine, gut, ich bin ja super white passing und habe, also ja, bei mir denken die meisten Leute, ich wäre Griechin. ist irgendwie auch random, aber okay.
Gegen Land gesagt.
Ja, oder halt Japanerin natürlich, ne, wegen meines Nachnamens. Das heißt, wenn Leute mich noch nicht gesehen haben, dann bin ich meistens Japanerin. Mhm. Naja, egal.
Und bei Bokomabi denken die Leute mal, ich wäre aus Schweden. Nicht Spaß. Das hört sich so schwedisch an.
Der war gut. So ein sehr klassischer schwedischer Name. Natürlich. Ja gut, ich meine, kann alles sein.
You never know.
Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Ganzen gebracht. Ich habe dann halt irgendwie auch gecheckt, irgendwie, dass in anderen Teilen Deutschlands es einfach anders ist. Ich glaube, bei mir war es größtenteils so wegen meiner Queerness, dass wenn ich dann irgendwie eine Freundin hatte und über die Straße gelaufen bin, Händchen haltend, in Berlin ist es halt allen total egal. Und dann wirst du halt woanders doch angeguckt oder dir wird hinterher gepfiffen oder irgendwie kriegst einen Kommentar oder so. Und das fand ich immer, also habe ich nicht verstanden im ersten Moment, was jetzt das Problem ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Saarland ist ja auch alles relativ klein.
Ja.
Das heißt, man kennt sich wahrscheinlich irgendwie.
Ja, schon.
Also jetzt nicht im ganzen Saarland, aber halt aus der Stadt, aus der du dann kommst.
In der Region oder in der kleinen Stadt,
genau,
aus der man kommt, auf jeden Fall. Ja.
Und wie war das? Also hast du da irgendwie schon früh irgendwie Rassismus erlebt oder war das da alles noch gar nicht so ein Thema? Weil ich meine, du stehst ja schon, also in dem Moment siehst du ja anders aus,
klar,
ne, als alle anderen.
Klar.
Und das macht ja
natürlich,
was.
Ich kennt jeder, ich habe 3 ältere Geschwister, das heißt, die sind auch einen Tick älter alle. Meine älteste, also meine Schwester ist, Gott, die ist 40 oder sowas, dann ist mein Bruder, der andere ist 37. Also das kannte, also man hat dann die irgendwie gekannt, dann wusste er, das ist sein Bruder und irgendwie so. Also, ja, die Leute, man kennt sich einfach. Und man, also man, wenn es dann irgendwie ein paar Schwarze irgendwo gibt, jetzt böse gesagt, dann kennt man die auch so. Und ja, wir waren relativ, ja, was heißt jetzt, integriert finde ich mal so ein bisschen komisch, weil ich habe mich da ja nicht integriert, sondern ich war ja einfach, ich bin ja da groß, also ich bin ja da in Deutschland geboren und da, weißt du, also meine Eltern, die haben sich integriert, aber ich ja nicht mehr so. Das heißt, man, durch Fußballvereine, durch hier hat man irgendwann ja jeden so ein bisschen gekannt. Und aber ja klar, man ist natürlich so ein bisschen im Fokus. So bin ich auch auf jeden Fall groß geworden. Also das ist auch sehr Teil meiner Identität, sich nicht daneben zu benehmen auf jeden Fall und nicht negativ aufzufallen. So, und schon, ja, das auf jeden Fall. Und dieses, und es jetzt nicht noch schlimmer zu machen, tatsächlich.
Ui.
So, ne? Also das war schon relativ normal, so. Also jetzt nicht irgendwie so, sich irgendwie einzuscheißen, so jetzt nicht, aber das auf jeden Fall auch ich jetzt nicht so, jetzt der einzige Schwarze jetzt auch nicht hier irgendwie noch mit einer engen Scheiße zu bauen, so.
Ja, also schon irgendwie eine krasse Situation sicherlich, sich dann da so anzupassen. Dass,
ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Also ich habe riesen Respekt, keine Ahnung, wie meine Eltern das gemacht haben. So, ne?
Ja,
also,
apropos Eltern, wann kamen die denn genau
ja,
nach Deutschland?
Also mein Vater ist evangelischer Pfarrer und ist durch so ein Auskirch-Austauschprogramm nach Deutschland gekommen. Und in Wuppertal bin ich geboren, im Ruhrpott. Und dann sind wir, aber ich weiß gar nicht wann, aber ich bin als kleinen Kind ins Saarland. Also ich habe auch keine Erinnerung. Meine älteren Geschwister, die haben noch Erinnerungen an Wuppertal und wie das für die da war. Und ich bin eigentlich im Saarland groß geworden. Also da beginnt mein Denken. Und genau. Und das war nicht immer einfach, glaube ich. Ne? Auch für meine Eltern nicht. Und ja, im Saarland wird natürlich saarländisch gesprochen. Das heißt, da gibt es nochmal so einen Dialekt. Und da habe ich so meine ersten Rassismus-Erfahrungen, würde ich es auch sagen, so gemacht, dass ich relativ früh verstanden habe. Also ich habe ganz lange auch so Dialekte so ein bisschen belächelt, das macht man ja immer. Aber in der Amerikanistik haben wir ja irgendwann Code-Switching, glaube ich, gemacht, ne? Und da habe ich das zum ersten Mal so richtig verstanden, wie wichtig das ist, den Code switchen zu können.
Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
Ja, also Code-Switching ist ja, wenn du situationsbedingt eine andere Sprache sprechen kannst. So, ne? Also ich kann jetzt mit dir irgendwie Hochdeutsch sprechen. Wenn ich im Saarland bin und irgendwie irgendwas erledigen muss, kann ich aber auch saarländisch mit den Leuten sprechen, weil ich weiß, dass ich dadurch anders aufgenommen werde durch die Sprache. Und das zum Beispiel konnten meine Eltern nicht. Also sie sprechen halt Hochdeutsch, also Deutsch. Und ich weiß jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da war ich so 5, 6, 7. Da war ich mit meinem Papa auf irgendeinem, wir waren da irgendwo unterwegs. Und habe ich gemerkt, dass die sich über meinen Dad so lustig gemacht haben. So, keine Ahnung, irgendwelche Jokes. Und er hat dann einfach so aus Verlegenheit so mitgelacht, weil er aber auch nicht so richtig gecheckt hat, was die eigentlich gerade sprechen. Und ich habe das halt schon verstanden. Und dann dachte ich, ah, krass. Ne, mein Papa versteht gerade gar nicht, dass die über den lachen. Und die denken, dass wir das auch nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, echt so ein, das ist so ein Punkt, der mich sehr, sehr lange begleitet. Und auch echt Charakter gebend war tatsächlich. Also mir ist es sehr wichtig, also so respektiert und ernst genommen zu werden, ist mir viel wichtiger, als dass ich gemocht werde.
Ah
zum
ja.
Beispiel. Ja, ja.
Okay.
Viel wichtiger.
Ja.
So.
Und das Code-Switching war quasi in diesem Moment dann auch so eine Art von Selbstschutzstrategie.
Ja, und einfach zu wissen, ich werde anders angenommen hier. Also es ist sehr, also wenn du diesen Dialekt sprichst, dann bist du halt einer von denen. Also, weißt du, so
ja,
obviously
ja,
halt,
ja,
ne?
Ja.
Weil du halt einfach deren Sprache sprichst. Und du sprichst jetzt nicht irgend so ein Hochdeutsch aus Bremen oder Paderborn, sondern du sprichst so, wie die Leute da wirklich reden. Und das ist dann nochmal was anderes. Also, das merkst du dann. Das war für mich auch ganz normal. Ne? Das sind alles so Sachen, die sind mir vor 3, 4 Jahren erst so bewusst geworden. Diese, ah ja, schon gut, dass ich die Sprache kann oder dass ich den Dialekt konnte oder kann oder so. Und das ist dann schon echt, ja, schon wichtig auch tatsächlich.
Ja, dann bist du ja eigentlich an sich so, hast du ein gutes Grundrepertoire an so Sprachen, die du sprichst. Also ich finde ja Sprache als, es ging auch viel um Sprache in der ersten Folge, so als Zugang oder als Schlüssel quasi zur Kultur. Und du meintest ja gerade, kannst du nochmal sagen, wie Sprache heißt, die man im Kongo spricht?
Ja, Lingala.
Lingala.
Das ist halt das, was die Kongolesen so untereinander vor allem sprechen. Klar, Französisch ist die Colonial-Amtssprache halt so, aber das ist halt auch die Sprache, mit der du halt entweder ernst genommen wirst oder nicht auch, ne? Also jetzt gerade so wir, die halt, wir sind halt quasi die, die halt in Deutschland geboren sind von uns auf, aber ich habe ja Cousins und Cousinen und heutzutage bist du mit allem connected und wenn wir irgendwie auch schon als Kinder auf irgendwelchen Hochzeiten waren, auch von anderen Kongolesen, die in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien leben, dieser Moment, wenn die checken, oh, die können Lingala, ist auch nochmal was anderes. Also du wirst dann auch nochmal, ich habe früh gemerkt, dieses, das ist so ein Ticket. So ein Ticket, dass du
dazugehörst.
Ja, dazugehörst, auch anders an- und wahrgenommen wirst. Und ja, es gibt auch viele natürlich, die dann einfach jetzt nicht irgendwie Kongolesisch, sondern einfach in Anführungszeichen nur Deutsch sprechen. Und das sind dann auf den Feiern dann halt auch immer diese, die Deutschen, ja. So, die können halt so, ne? Ne, wirklich, ja, dann sind das, ja. Dann bist du da auf einer Party, dann bist du so das deutsche Kind, so, wait, what? So.
Ja, ja, ich glaube, das kennen viele von uns.
Ja, ja, das ist ja viel halt so.
Ne? Genau dieser kulturelle Zwischenspalt, in dem man sich dann so ein bisschen befindet, weil man ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
Auf jeden Fall.
Und also ich kenne das auch sehr gut. Dadurch, dass mir der Sprachzugang quasi zum Türkischen komplett fehlt. Ich fühle mich total türkisch, lustigerweise, aber das glauben mir die Menschen halt nicht, solange ich nicht anfange, mit denen dann perfekt Türkisch zu sprechen.
Total, ja.
Ja, und das aber,
ist ja auch eigentlich schade, dass das auf sowas reduziert wird.
Aber auch irgendwie verständlich, ne? Also ich glaube, es ist halt, also wenn man so vom Menschen ausgeht und wie er tickt und wie man Gruppen definiert, ist es, glaube ich, verständlich, dass halt vieles über Sprache funktioniert.
Ja, das stimmt.
Auch einfach, weil Sprache ja auch Emotion ist. Und ich kann meine Emotionen nicht gut ausdrücken, wenn ich nicht Deutsch spreche. So. Und ich glaube, ja, aber das ist, wie gesagt, auch mal ein anderes Thema vielleicht. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall voll die krassen Strategien eigentlich, dadurch, dass du so viel... Französisch kannst du auch.
Relativ, ja. Okay. Ich könnte mich ich kann ein Interview auf Französisch hören.
Hören oder geben?
Also, nee. Aber ich gucke mir zum Beispiel so Pressekonferenzen von französischer Fußballmannschaft, kann ich mir angucken und verstehe dann, worum es jetzt grob geht. Aber ich kann dir jetzt kein Essay auf Französisch schreiben oder so. Ah, okay. Das jetzt nicht.
Ja, ja, also weil... Du kannst, ich zähle nochmal auf, du kannst Lingala, du kannst Französisch verstehen, du kannst Englisch, du kannst Deutsch und du kannst saarländischen Dialekt sprechen.
Ja.
Das sind also 5 verschiedene Sprachen bzw. Dialekte, das ist schon...
Ja, ist cool.
Das ist schon
jetzt
cool.
Jetzt, wo du so aufzählst, denke ich, ach so, stimmt, habe ich noch nie so zusammengezählt.
David, du bist cool. Du kannst verschiedene Sprachen sprechen, das ist schon mal gut.
Das stimmt, ja, nee, das bin ich auch echt froh drum.
Ja, so. Ja. Ja, wir waren ja gerade so ein bisschen beim Saarland und deinem Aufwachsen und du hast ja, also wir haben ja auch ein bisschen connected, als wir uns da das erste Mal in der Mensa begegnet sind, auch so ein bisschen über diesen Fußballkontext. Ich bin ja auch Fußballerin und ja, du hast mir erzählt, dass du relativ professionell gespielt hast.
Ja,
oder halt, also
im Jugendbereich auf jeden Fall und
genau.
Bis zum Anfang Herrenbereich. Ja,
ja, und Fußball ist ja, oder soll, da gibt es wahrscheinlich auch viele KritikerInnen, ein Sport sein, der ja verbindet und der auch verschiedene Kulturen verbindet, der eigentlich einfach ist und auch so zugänglich für viele. Ich sage jetzt bewusst nicht für alle, für viele. Und wie war das dann als quasi einziges schwarzes Kind in dieser saarländischen Community aufzuwachsen und dann aber Fußball zu spielen und dort ja irgendwie auch erfolgreich zu sein und irgendwie ein guter, herausstechender Spieler, diesmal jetzt nicht irgendwie aufgrund von Hautfarbe oder Ethnizität, sondern aufgrund von guter Leistung. Wie war das für dich?
Ich muss echt sagen, es war überraschend gut. Also wirklich heute rückblickend, mit einem noch klareren Blick dafür. Ich habe lange auch in so kleineren Vereinen gespielt, wo ich dann manchmal so zurückdenke und denke so, wow, die waren echt kaum rassistisch. Nee, wirklich, wo ich so zurückdenke, krass, also so rückblickend hatte ich da echt eine gute Zeit. So klar, es gibt immer so ein paar Jokes und hier und so. Aber, also, ist ja auch so ein Ding, es ist ja auch irgendwie assi, aber wenn du ja gut bist, ist es ja nochmal was anderes. Also, wenn du halt immer so zu den Besten gehörst, dann macht ja auch keiner so sein Maul auf und sagt sowas zu dir, weiß ich mal. Mhm. Also auch meine Brüder konnten auch beide ziemlich gut Fußball spielen. Das war immer so, ja, die Bukumabis, so die, ne, die können kicken so. Und das gibt ja dann nochmal eine andere Strahlkraft.
Mhm.
So, ne? Und das glaube ich, also ich weiß jetzt nicht gewesen, wie es gewesen wäre, wenn ich so, keine Ahnung, so der gewesen wäre, der so als letztes eingewechselt wird.
Mhm.
Ne? Also deswegen, also ich hatte relativ früh ein gutes Gefühl dafür und ja, also fußballtechnisch habe ich da echt kaum Sachen erlebt, muss ich echt sagen. Aber weil ich auch immer in guten Mannschaften gespielt habe, mhm. Auch immer in den Mannschaften, die eh schon gut waren, auch einer zum Glück von den besseren dann auch noch war,
mhm.
dann bist du relativ gut geschützt davon. Was aber, ja, ich müsste jetzt ein bisschen länger überlegen tatsächlich.
Okay,
ne? Das ist ein gutes Zeichen. Was ja erstmal gut ist, glaube ich, ja.
Ja, okay, aber weil, also auch nicht von den Gegnern, gegen die ihr dann gespielt habt. Also, dass da mal irgendwie Kommentare
gefallen auch sind? Recht, also klar, doch, manchmal schon, aber selten tatsächlich. Okay. Wirklich selten, muss ich echt sagen. Also man hat irgendwie dann so andere Sachen gesagt, sich irgendwie anders beleidigt.
Mhm.
Aber, ja, das
hat sich echt, dann irgendwie anders beleidigt.
Ja, doch, also das auf jeden Fall. Du hast dann irgendwie, so, das schon, aber so race-mäßig echt nicht so viel
okay.
im Fußballbereich.
Ja, das ist ja erstmal, also das total. Ist super eigentlich. Ja,
also auf jeden
ja.
Fall.
Weil es ja auch schon ein sehr emotionaler Sport und vor allem total. So die Eltern, ich habe das Gefühl, dass Eltern von Kindern teilweise wirklich so daneben sind. Also gut, ich kenne das jetzt nicht so gut, weil meine Mutter war immer nur beim Fußball und die ist irgendwie relativ ruhiger Typ so, aber ich...
Ja, mein Vater hat immer zugeguckt und mich aber dann im Auto gedisst, wenn ich scheiße gespielt habe. So. Das war immer so, der Stand hat nur so geguckt. Und dann im Auto, dann gab es immer, nicht also immer, aber ab und an. So.
Ja, okay. Aber ja. Welche Position hattest du?
Ich habe zentrales Mittelfeld und Innenverteidigung gespielt.
Aha.
So irgendwie.
So Zehner oder?
Ja, eher so Sechser. Als Jüngerer, so bis zur U15 immer so Zehner. Dann so, ging es immer so ein bisschen weiter nach hinten.
Mhm.
Ja, ja.
Was war dein erster Verein? Wie hieß der?
In St. Wendel. Da bin ich auch groß geworden. Das ist so eine Kleinstadt. Da habe ich gespielt. Da bin ich zu einem Tick größeren. Da war ich 4 Jahre und dann bin ich als 16-Jähriger nach Saarbrücken. Mhm. Da habe ich dann 5 Jahre gespielt. Und das war mit die prägendste Zeit in meinem Leben, würde ich rückblickend sagen. Auch sehr wichtig für mich.
Mhm.
Also, das ist halt so die Elite im Saarland, der Verein. Und,
den kennt man ja auch.
Also, genau.
Und ja, da habe ich dann auch. Spätestens seit letztem Jahr.
Eben, seit
dem DFB-Pokal.
Genau. Ja. Und da habe ich viel, viel gelernt, auf jeden Fall.
Ja.
Fußballerisch, aber auch so menschlich.
Mhm. Mhm. Ja, gut. Also, wie kam das dann mit dem Fußballstipendium, wie ist denn das?
Ich habe mich da kannst du dich drauf bewerben nach dem Abi.
Ah.
Und ich wollte einfach irgendwas Cooles machen.
Mhm.
So, ich weiß auch nicht, dass ich da irgendwie, ich hatte einfach nur Bock, das zu machen, das zu connecten, weil ich das bei anderen Leuten cool fand. Und dann bewirbst du dich da, musst vorspielen, musst einen Sprachtest machen, ist auch viel Bürokratie, auch viel Politik. Ist auch etwas sehr, sehr Privilegiertes, muss ich dazu auch sagen.
Mhm.
Ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass ich, mein Vater ist evangelischer Pfarrer, wir sind in ganz andere Communities reingekommen. Also es war nicht alles super, aber was muss schon sagen, also Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, sondern wir mussten uns halt jetzt nicht irgendwie, was es ja auch gibt, alle 3 Monate nochmal auf dem Amt melden und irgendwelche Sachen machen. Das ist ja auch alles ganz wichtig. Ne? Mit wem hängst du ab? Wen kennst du? Mit welchen Kindern bist du befreundet? Deswegen, also da, genau. Und dadurch konnte ich dann auch das auch in Finnland, da musst du, glaube ich, so... Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber auch einen kleinen Betrag da auch bezahlen, den auch nicht jeder bezahlen kann, um dann einfach dann am Schluss dann auch diese Unterschrift da setzen zu können. Und dann war ich halt, wie gesagt, 1,5 Jahre in New Jersey, habe da studiert und Fußball gespielt und war auch eine super Zeit.
Und was hast du denn da studiert?
Communications habe ich da gemacht. Das war so Freshman Year, da trägst du dich in irgendwas ein und machst aber auch so viele General Classes in deinem ersten Jahr. Und genau, also meine erste Uni-Erfahrung habe ich auch in Amerika gemacht, dann an der HU, später in Berlin. Das war dann schon eine Umstellung, muss ich sagen.
Ja.
Ja, ja.
Ja, du hattest ja mal im Vorfeld gesagt, dass die Uni-Zeit auch, also, oder du meintest, dass du darüber reden möchtest, wie es ist, irgendwie als schwarze Person an der Berliner Uni zu sein. Oder nicht Berliner, aber wahrscheinlich einfach deutschen Uni.
Mhm.
Aber da können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen.
Easy, klar. Ja.
Weil ich würde gerne nochmal kurz wissen, was dann eigentlich passiert ist, dass du es abgebrochen hast.
Ja, ich hatte nicht mehr so Bock gehabt.
Ah ja.
Also mehr ist es nicht.
Okay.
Es war auch nicht so einfach, meine Eltern so zu akzeptieren, so. Weil meine Eltern, ich würde sagen, meine Eltern sind liberal, aber ich würde sagen, sie sind so liberal, wie Kongolesen werden, die so Anfang der 60er geboren sind.
Mhm.
Also das hat auf jeden Fall eine Grenze. Und
okay.
das war auf jeden Fall nicht so einfach für die zu checken. Aber ich bin, wie soll ich sagen, es fällt mir schwer, irgendwas langfristig zu machen, wenn ich das Gefühl habe, das hat keinen Sinn. Mhm. So, oder das, ja, so deswegen. Und deswegen habe ich da nach anderthalb Jahren, ich bin mit dem Coach nicht so klar gekommen, auch mit der Fußballkultur. Und ich war der Meinung, nee, das kann man eigentlich anders besser machen. Und es ist irgendwie alles nicht so geil, fußballerisch. Unimäßig war es der Hammer. War super coole Erfahrung gemacht, viel gelernt. Aber habe dann nach so anderthalb Jahren gesagt, ah, ich glaube, ich gehe nochmal zurück und mache so ein bisschen mein eigenes Ding. Also ich bin ja, wie gesagt, auch Unternehmer und selbstständig. Und da, ja, das ist auch so ein Ding von mir, dieses, wenn ich das Gefühl habe, das kann man irgendwie besser machen, dann mache ich das irgendwie auch. Also dieses, ich kann mein Leben, denke ich, auch besser gestalten, wenn ich es irgendwie selbst entscheide, so.
Das heißt, du wolltest eigentlich dann zu dem Zeitpunkt auch einfach kein Profi werden?
Nee, das war auch, ich glaube, ich war spätestens, als wir so in der U16 spielst du so mit der Auswahl, so Deutschlandturniere, da haben wir gegen Kimmich gespielt und Goretzka und Gnabry und Timo Werner und Niklas Süle. Und spätestens dann hast du gewusst, okay, ich bin nicht gut genug. So, da hast du gewusst, okay, sorry, aber da merkst du auch einfach, dass du auch im Saarland auch einfach nicht gut genug ausgebildet werden kannst. Mhm. Fast schon. Das meine ich wirklich so. Also irgendwann kommt da auch eine Grenze. Da hast du einfach keine Chance. Die sind dir dann einfach 2 Jahre voraus.
Ja. So. Ich dachte, die Grenze war vor 20 Jahren im Frauenfußball sehr schnell erreicht. Also ja, das fühle ich auf jeden Fall. Aber ist ja auch, ich meine, es ist ja auch gut zu wissen, dass man dann irgendwie andere Pläne hat. Und ich glaube, wenn man halt das Gefühl hat, man sieht sich dann vielleicht woanders, dann sollte man eigentlich auch immer die Möglichkeit haben zu sagen, ich muss es jetzt nicht durchziehen. So.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist ja auch eine Entscheidung für dich.
Ja, total. Ja. Total.
Okay, das heißt, du bist wieder zurück. Mhm. Wann war das so zeitlich? Welches Jahr?
Jesus, oh Gott, ist echt alles so lange schon her. Das war 2017, 18 irgendwie so. Da habe ich ein Jahr im Saarland gelebt und dann bin ich nach Berlin gezogen.
Okay, dann fürs Studium.
Genau.
Okay.
Genau.
Und dann scheint es ja, also wenn du gerade sagst, du hast irgendwie oder gedacht, du willst eher selbstständig sein, dann bist du ja aber dann doch zurück nochmal an die Uni und hast
ja
Abschluss muss trotzdem sein. Hat das auch was irgendwie mit quasi dem Migrationshintergrund zu tun, dass du dachtest, ich muss irgendwie was in der Tasche
bestimmt
haben?
Bestimmt irgendwo, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Musiker, also ich spiele Klavier und singe und habe auch das damit dann schon verbunden zu Studienzeiten und war dann quasi so vormittags Student und abends irgendwie so Berufsmusiker, was auch echt gut geklappt hat, zum Glück. Und ich habe einfach, also ich interessiere mich sehr für Geschichte so und finde das cool und habe das auch, also du weißt ja, sowas studiert man nicht, um irgendwie reich zu werden, so, sondern einfach,
hallo,
so, das muss dich halt interessieren, so. Damit du überhaupt irgendwie eine Möglichkeit hast, da irgendwas Gutes zu machen. Und das wollte ich einfach machen.
Ja.
Genau. Und hatte eigentlich die Idee, da vielleicht irgendwie auch den akademischen Weg weiterzugehen. Aber irgendwann hat auch dieses Klavierspielen fand anfangs noch nebenbei. Und dann irgendwann hat das so viel Raum eingenommen und hat dann auch zum Glück so viel Sinn gemacht, dass es dann irgendwann so war, okay, nee, passt dann irgendwann nicht mehr. So nach dem Bachelor. Aber hab gern studiert.
Ja.
Ja, und auch gut. Und auch gut studiert.
Ah, gut, dass du das dazu sagst.
Das muss man auch sagen, ja, das hat schon Spaß gemacht.
Ja, aber ist dann beim Bachelor geblieben,
genau,
weil du dann dachtest, ich mache jetzt doch mein eigenes Ding, komplett.
Ja, und weil es auch irgendwann nicht mehr zu vereinbaren war, tatsächlich.
Ja.
Und man muss ja dann auch, ist halt auch so ein Ego-Ding wahrscheinlich, aber man muss ja, wenn man diese akademische Leiter irgendwie so gehen will, dann musst du ja auch so ein bisschen so ein Arschkriecher werden.
Ja.
Oder? Wenn man, also so kommt es mir auf jeden Fall mal vor. Jetzt ich will no front an niemanden, aber ist ja schon so studentische Hilfskraft, dann musst du das machen, dann musst du hoffen, dass irgendwelche Gelder ausgeschüttet werden, wo du dann, wenn du Glück hast, ein bisschen was davon bekommst. Und das hat irgendwie nicht mehr so in mein Leben gepasst. So.
Mhm. Ja, voll. Also ich habe mich auch relativ schnell jetzt dagegen entschieden, sage ich mal, nach dem Master, auch wenn ich jetzt noch einen Master mache, aber dann noch weiterzumachen, weil ich auch merke, irgendwie ist das nicht mein Weg. Und ehrlich gesagt, hat das auch für mich ein bisschen was mit Zugehörigkeit zu tun.
Total.
Weil ich sehe mich in dieser noch sehr, also ich rede jetzt nur, ich muss ganz kurz sagen, nur von der historisch-akademischen Bubble, weil alle anderen kenne ich nicht so richtig, finde ich es trotzdem immer noch sehr weiß durchsetzt mit vor allem älteren Herren in den großen Positionen. Und ich finde das einfach irgendwie ein bisschen schwierig, so diversitätstechnisch. Und ich glaube, ich fühle mich einfach nicht gesehen oder wenig gesehen. Und das will ich jetzt auch nicht auf alle Lehrstühle irgendwie beziehen. Aber Du weißt, glaube ich, was ich meine irgendwie.
Total.
Ja.
Ich bin ab und zu in der Topografie des Terrors. Kennst du die?
Ja, na klar, ja.
Und da bin ich ab und zu bei so Veranstaltungen und setze mich einfach hin und höre mir das an. Und ich glaube, so oft kriege ich halt so einen Blick von Leuten, dieses, was macht der? Was macht der hier? Also ich meine, ich sitze ja dann einfach nur da und es sagt auch niemand was, ne? Aber
natürlich nicht.
Die meisten Leute, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe Geschichte studiert und habe mit, keine Ahnung, was abgeschlossen und kenne die Bücher und höre mir das hier an, das wird den meisten, glaube ich, gar nicht so in den Sinn kommen. Mhm. So, ne? Und ja, du hast eben von der Diversity gesprochen. Also ich muss persönlich sagen, ich bin der Meinung, so Diversity gibt es nur, also ich rede jetzt mal, wie soll ich das jetzt sagen? Ich glaube, Diversity gibt es nur da, wo es nichts zu entscheiden gibt.
Ah, okay.
Würde ich sagen.
Aha.
Und wo es auch nicht um viel geht.
Aha.
Also jetzt, also Diversity gibt es zum Beispiel da, wo es Praktikumsplätze zu verschenken gibt. Da kann man vielleicht irgendwie sagen, komm, der ist schwarz, lass den doch das Praktikum irgendwie machen. Aber ist die, also ne, aber da, wo es dann wirklich entschieden wird, also klar, die redaktionelle Leitung oder auch in der Uni und sowas, da ist halt nichts mehr mit Diversity, finde ich. Das ist also auch das, was ich so auch erlebt habe. Also ich finde, dass das sehr oft benutzt wird, um irgendwas schön aufzuladen, was okay ist von mir aus. Aber dass das eigentlich nichts mit der Realität meines Erachtens so zu tun hat. Also ich war im Bachelor, da ist es noch relativ diverse, fand ich. Also relativ, also von den Studierenden. Ne? Dann hatte ich auch am Anfang noch so ein paar Master-Seminare gemacht. Und dann dachte ich, oh, das war's. So, ne? Und wir waren ja auch bei der Abschlussfeier von unserem Bachelor. Und da hast du ja, je höher es mit den Abschlüssen ging, desto weniger divers war es ja.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also beim Bachelor gab es noch Tanoku und Bukumabi und sonst was. Beim Master vielleicht noch. Und spätestens bei der Promotion war es eigentlich vorbei.
Ja.
So, ne? Und da merkst du halt, finde ich, auch, dass das alles noch sehr elitär aufgeladen ist. Und da merkst du halt auch, woher dieses Universitätsdenken eigentlich kommt. Ne? Das war eigentlich gedacht, dass irgendwelche reichen Kinder ihre reichen Söhne auf Unis schicken. Da war nie gedacht, dass da Frauen hingehen oder dass da irgendwelche Migranten oder sowas hingehen oder Arbeiterkinder, und so ist die Struktur immer noch aufgebaut. Also du kannst keinen Master machen, wenn du nicht die Kohle dazu hast.
Ja, oder also dir halt den Arsch Background aufreißt.
Ja, ja, oder so, oder ja, so, ja, ja. Das ist halt die, genau, oder du reißt dir halt den Arsch auf, so.
Ja.
Und Promotion genauso. Also wer kann sich das denn leisten, zu promovieren?
Ja, das ist auch die erste Aussage, die ich gerade treffe. Ich bin aktuell jetzt auch noch, sage ich mal, in einem akademischen Kontext irgendwie angestellt als SHK bei einer Stiftung.
Ich hoffe, es war nicht böse gemeint, wenn ich irgendwie von SHK und so gesprochen habe.
100%, ne? Nein, ich gehe voll mit. Ich gehe voll mit. Und ich habe, wir haben ja auch gerade noch, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, so ein bisschen über diese ganze Bildungsgeschichte gesprochen und ob Bildung wirklich für alle zugänglich ist. Und ich glaube, also ich habe das schon immer sehr gefühlt, weil ich bin Migrant. Ich bin eine Frau und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und jetzt hätte ich mich natürlich richtig gut vorbereiten können und Studien irgendwie raussuchen können. Aber ich glaube, der Prozentsatz an Kindern, die allein aus Arbeiterfamilien kommen, die noch einen Master machen, die, glaube ich, bitte nicht drauf festnageln, auf jeden Fall bei, glaube ich, unter 20%.
Ja. Und ich glaube, sogar noch weniger.
Ja, kann gut sein. Und das finde ich schon krass. Und das macht mich dann schon sauer, wenn Leute sagen, naja, warum machst du denn jetzt keine Promotion? Wo ich denke, naja, weißt du, wie anstrengend ist es, diesen Master noch zu machen? So, und das ist, also, ja, ich glaube, das ist einfach nochmal ein Thema für sich, aber ich kann das total verstehen, dass du dich da auch irgendwie nicht gesehen fühlst, gerade bei solchen Veranstaltungen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es nicht gesehen ist, sondern du merkst halt einfach so in your face, dass, also die Regeln wurden vor 200 Jahren gemacht und nicht für Leute wie dich. Das heißt, wenn du mitspielen willst, dann musst du dich doppelt und dreifach anstrengen, weil so the game is rigged, so ein bisschen. Weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen, ja, es ist einfach nicht fair, muss man einfach so sagen. Ich glaube, die härteste Zeit in meinem Bachelorstudium war, als ich ein Praktikum gemacht habe.
Ja.
Als ich quasi Praktikum gemacht habe und dann noch nebenbei arbeiten musste, und das ging ja über Wochen, und da habe ich gecheckt, okay, ja. Spätestens jetzt merkst du, und auch im Master fängt man ja auch dann an, irgendwie auf Exkursionen zu fahren und dahin zu fahren und das zu machen, und was ja völlig in Ordnung ist. Aber das geht halt nur, wenn du auch die Möglichkeiten hast, auf irgendeine Exkursion zu fahren. So, deswegen finde ich, wird das sehr gerne so ein bisschen verharmlost, aber ob das Uni ist, ob das Journalismus ist, das ist alles nicht zugänglich für alle. Und es soll auch gar nicht zugänglich für alle sein.
Ja.
So, und das fehlt mir, glaube ich, oft, dass das oft so ein bisschen schön gesagt wird und ja, dass das dann immer, wenn dann von oben oder Leute, die dann quasi dort angekommen sind und die haben sich das auch verdient, um Gottes Willen, aber es ist für manche halt leichter, ne? Also ich weiß nicht, ob du ein Volontariat machen kannst, wenn du keine Kohle hast oder irgendwas, wo du einfach nicht viel Geld verdienst. Und dann, keine Ahnung.
Gut, ich hatte, Büschra kannte ich ja auch vom Tagesspiegel. Ich habe ja dort auch mein Praktikum gemacht. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, dass du das gesagt hast, weil ich das auch so erlebt habe. Letztes Jahr war das im Sommer. Da habe ich eben dieses, was sind das, 8 Wochen oder so Pflichtpraktikum gemacht. Ich habe dann zweieinhalb Monate gemacht. Weil ich eben nur 30 Stunden machen konnte, weil ich ja noch arbeiten musste.
Und da kommt ja auch keiner zu dir.
Nee.
Ne, das steht ja nicht mehr zur Debatte. Das,
so, nee, also,
das juckt ja gar keinen. Ja, das ist wirklich so,
genau, ja.
So keine Ahnung,
ja.
Find a way
ja,
und oder heul leise. Also das ist ja wirklich das, was die Leute sagen. So.
Ja, und beim Tagesspiegel verdienst du zumindest was. Das ist natürlich schon mal gut, weil es gibt ja super viele unbezahlte Praktika. Ja. Aber was willst du dir von 450 Euro kaufen?
In Berlin.
Also ich meine, meine Wohnung ist okay bezahlbar, aber so, dann ist halt auch nichts mehr übrig. Das heißt, es blieb mir nichts anderes übrig. Das heißt, ich habe damals noch bei der dpa gearbeitet und dann irgendwie 5 Uhr die Frühschicht gemacht bis 10 und war um 11 in der Tagesspiegelredaktion für den restlichen Tag und bin danach noch ins Training gefahren. Also das war mein Sommer und ich habe mir da wirklich so oft die Frage gestellt, welcher alte weiße Mann sich das eigentlich ausgedacht hat.
Ja.
Und für wen? Und ich glaube, ja.
Für seinen Sohn halt.
Genau, man kommt da halt immer wieder drauf, irgendwie, dass es leider eben nicht für alle ist. Und oder halt einfach mit sehr viel Anstrengung verbunden ist und dass das halt aber auch langfristig krank machen kann. Und ich glaube, es sollte einfach ein Bewusstsein dafür geben, dass es nicht für alle ist. Und ich glaube, dass. Deswegen bin ich da immer so sauer, wenn Leute das sagen.
Ich finde, das könnte man auch einfach sagen.
Ja.
Also das ist halt so das, was ich halt immer so ein bisschen fake an vielen Leuten finde, die immer so machen, als ob das nicht so wäre. So, ne, also...
Ja. Und wenn so. Die Kritik kommt, dann ja auch oft nur von eben migrantischen Plattformen.
Ja, ja.
Ne? Also die halt ihre Erfahrungen teilen.
Ja.
Aber seltenst kommt aus der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft irgendwie, hey, wir haben da ein Problem mit der Bildung. So, oder mit dem Zugang zur Bildung. Und ich glaube, das ist schon ein Problem.
Aber die profitieren ja auch davon.
Ja, man möchte sie auch nicht alle über einen Kamm scheren.
Nee,
ne?
Das ja, nee, ist, aber nee, so sag ich jetzt die, du weißt, die, was ich meine. So,
ja.
Aber ja, das ist halt, ich weiß, ja, es ist ein schwieriges Thema so. Aber die Regeln, die dann irgendwann ne, implementiert wurden, für manche Leute passt das ja. Also es gibt ja Leute, die haben die Möglichkeit, Praktika zu machen, unbezahlte Praktika auch lange zu machen. Und ich habe zum Beispiel in meinem Praktikum kein Geld verdient. Also, ne, und das gerade in dieser historischen Bubble ist ja ganz oft so, dass das nicht bezahlt wird oder sowas. Und in einem Museum oder sowas arbeitest. So, ne, und für manche Leute ist das ja in Ordnung. Also, ne, aber halt für viele andere halt ist das halt ein übertriebener Struggle. So.
Ja, ich glaube, man sollte halt, also vielleicht, dass wir das auch nochmal sagen, es geht jetzt nicht darum, Leute dann irgendwie zu bashen, sondern
überhaupt nicht.
Es geht halt nur darum, irgendwie das mal aufzuzeigen, wie es irgendwie für verschiedene Gruppen einfach auch ist, falls das irgendwie noch nicht so ganz angekommen ist oder wenn Leute behaupten, dass Bildung für alle zugänglich wäre.
Ja, total. Ich glaube, es ist in dem Moment einfach nur so wichtig, das einfach zuzugeben. Und das einfach zu sagen.
Und Privilegien anzuerkennen.
Ja, ja. Darum geht es doch am Ende wieder. Ich bin auf jeden Fall privilegierter als bestimmt viele andere Leute mit migrantischem Background aus dem Saarland, weil mein Vater evangelischer Pfarrer ist und wir deswegen schon einen ganz anderen Start hatten. So, Punkt.
Ja.
So, das ist ja einfach so.
Ja.
So. Und das ist ja auch okay.
Voll.
So, und das kann man dann auch, sollte man einfach sagen. Das wird oft unterschätzt. So.
Ja, ich glaube halt, man sollte die Privilegien generell Menschen gönnen.
Ja, total.
Und es geht einfach nur darum, also ich freue mich, wenn Leute sagen, ich kann das einfach machen. Das
ja, und wenn jemand nice. Journalist ist oder irgendwie an der Uni einen Doktortitel hat, freue ich mich ja auch, weil die haben den ja auch nicht geschenkt bekommen.
Ja, voll.
Aber die hatten halt die Möglichkeit, überhaupt an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
Genau, ja.
Und andere haben halt gar nicht so, weißt du?
Ja, ja, das ist echt ein großes Thema. Und deine Uni-Zeit dann an der HU, das war aber alles in Ordnung, oder?
Ja, schon. Die war schon in Ordnung. In der Amerikanistik habe ich so ein paar seltsame Momente tatsächlich gehabt mit so ein paar Professorinnen, mit Damen auch, wo ich auch so gemerkt habe, ah, interesting. Also ihr habt dieses weiße Cis-Männer einfach gegen weiße Cis-Frauen teilweise ausgetauscht, so. Und dachte, okay, krass, das kenne ich, das ist Racism. Ach krass, stimmt, so, ne? Wo ich kurz überlegt habe, ist das Rassismus? Ja, stimmt, klar, so hätte ich jetzt nicht erwartet hier, so, aber genau, hatte, glaube ich, eine so ein kurzes Gespräch mit, ich sagte hinterher den Namen,
okay.
Und da wollte sie mir irgendwie erklären, was Rassismus ist. Also so ein Vier-Augen-Gespräch, so, ne?
Okay.
Und da, also kein Scheiß, so. Die wollte mir das wirklich so erklären und mir so ein Beispiel sage ich so.
So, try me. So,
was passiert hier gerade?
Okay.
So, deswegen.
Also ja, sehr selbstbewusst auf jeden Fall.
Ja, ja. Da mussten wir einen Aufsatz einreichen und ich habe den dann geschrieben und da wollte sie mit mir über den Aufsatz halt sprechen und hat dann so ein paar Sachen so gesagt. Ja, war ganz komisch. Ganz komisch. Auf jeden Fall.
Ach Gott, okay.
Aber im Großen und Ganzen war alles in Ordnung auch.
Doch, doch. Auch die KommilitonInnen so?
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Doch, das war alles super. Aber wie gesagt, in der Amerikanistik war es so ein bisschen seltsam manchmal. Oder doch, einmal in einem Mittelalter-Seminar. Bei einem eigentlich echt coolen Dozenten, der war wirklich nett und der hat sich auch danach auch, aber der hat in so einem Seminar, der so zwei, dreimal das N-Wort gedroppt.
Was?
Ja, ja.
So als Zitat dann auch so mit den
Nee.
Einfach so?
Ja, ja, also es ging halt um das Mittelalter und es ging auch, ne, dass es ja auch schon relativ divers in Europa teilweise war, durch die, ne, Versklavung von Menschen, dass dann irgendwie schon, natürlich schon in Portugal oder sonst wo schon schwarze Menschen war. Und dann hatte das N-Wort so zwei, dreimal gedroppt und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und dann bin ich aus diese Zoom-Seminare, da bin ich da rausgegangen erstmal und habe dann so einen Text in diese, es gibt, wie heißt das, dieses...
Diese Chat-Funktion da?
Ja, aber dass das alle lesen können.
Ja.
Ne? Habe ich dann da reingeschrieben und habe das dann einfach so thematisiert, so dieses, ja, irgendwie, keine Ahnung, schon klar, dass das irgendwie in bestimmten irgendwelchen Quellen steht, aber es ging jetzt erstmal nicht um eine Quelle, so direkt. Und man muss das ja nicht aussprechen.
Hm.
Auch wenn es in der, also kannst ja einfach, also wir wissen, wir lesen das ja alle so ein bisschen. Und hat sich total entschuldigt, hat das auch total eingesehen. Wir hatten danach noch ein längeres Gespräch, er und ich. Und aber ja, das sind dann schon so Momente, wo du dann auch merkst, hat er dann auch gesagt, dass er auch sehr sieht, ja, dass es einfach was ist, da machst du dir halt sonst keine Gedanken drüber, weil in den meisten Seminaren in Geschichte sind halt keine Leute, die schwarz sind. Dann kannst du das einfach sagen. So, ne? Also nicht kannst du sagen, sondern doch, die können das dann einfach sagen. Ich glaube, das wird super oft gesagt.
Krass, ey.
In den Momenten.
Ich glaube, ich würde mich richtig erschrecken, wenn das jemand sagen würde.
Ja, ja. Und da kam auch nichts von den Studierenden in dem Moment, als das gesagt wurde. Da kam auch keiner so. Und dann habe ich das halt diesen Text geschrieben. Dann habe ich so ein paar Nachrichten von Leuten bekommen. Und ja, ey, wenn du ein bisschen Support brauchst, irgendwie, dann habe ich gesagt, ja, Digga, aber jetzt fuck off, so, ist schön, aber
ja,
jetzt brauche ich deinen Support auch nicht. So, ne? Also jetzt eben mal was schreiben können, das wäre cool gewesen, aber
so im Nachhinein, ja.
Ja, so im Nachhinein ist okay, ja, ist cool, dass du das irgendwie schreibst, aber bringt mir auch jetzt gerade gar nichts. So.
Vor allem ist das ja ein Thema, also das N-Wort ist ja,
oder wollte ich auch sagen,
das Verbot des N-Worts ist ja einfach schon so lange auch Thema und ist so langsam auch hoffentlich angekommen, bei vielen auch einfach weißen Deutschen. Und deswegen, also ich glaube, ich hätte das gar nicht akzeptieren können, wenn das jemand sagt. Vor allem in der Geschichte, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, weil nicht alle Leute haben Geschichte studiert, ist es ja oft so, dass es nun mal in Quellen auch verwendet wird.
Total,
und das ist halt ein Quellenbegriff in dem Sinne. Und wenn du es in Anführungszeichen quasi in deine Hausarbeit schreibst, ist es okay, sage ich jetzt mal, weil du es ja nicht selber schreibst. Ich habe es selber auch schon geschrieben, ausgeschrieben, was super weird war und sich komplett falsch angefühlt hat. Aber es ist was anderes, als es zu sagen.
Ja.
So,
und auch nicht halt, in so einem Quellen. Also er hat jetzt keine Quelle vorgelesen.
Wäre auch was anderes. Selbst da, ich glaube, wenn ich es aussprechen würde, selbst da würde ich N-Wort sagen.
Ja, ja.
Weil das, also da sollte so viel, weiß ich nicht, Awareness in diesen Seminaren sein, dass man weiß, was gemeint ist und dass man es nicht sagen
muss.
Ja,
eben.
So.
Eben.
Ja, lässt sich wahrscheinlich auch drüber streiten.
Ja, bestimmt.
Ich freue mich auf die ganzen HörerInnen-Briefe von den HistorikerInnen, die jetzt dagegen argumentieren.
Ja, nee, aber da hatten wir hinterher noch gut drüber gesprochen und es war auch sehr einsichtig.
Okay.
Auch echt eigentlich auch ein sehr netter Mensch.
Ja,
so.
Wenigstens das.
Ja, doch.
Ja.
Aber ja, sowas ist halt irgendwie, passiert halt oft.
Ja, krass.
Nicht oft, aber kann oft oder immer wieder passieren. So.
Ja, ja. Und wir hatten ja, apropos Uni, wir hatten ja vorhin noch mal ganz kurz über diesen Begriff gesprochen, Afrodeutsch, und ob du dich eventuell damit irgendwie identifizierst oder nicht.
Ja.
Hast du da schon noch einen Gedanken zu oder fühlt sich das immer noch irgendwie so?
Nee, Afrodeutsch fühlt sich nicht falsch an. So, aber es ist ganz schwierig. Ich tue mich echt schwer mit diesen Begriffen. So, ich glaube, keine Ahnung.
Du würdest sagen,
du bist Deutsch. Ich finde tatsächlich, ja, na, ist auch schwierig. Also ich glaube wirklich, gerade mit diesen Identitäten kommt es für mich oft drauf an, wo ich bin.
Ah ja, okay.
Weißt du, ich meine? Also ja. Ich habe mich zum ersten Mal so richtig deutsch gefühlt, als ich in Amerika war.
Ah ja.
Da dachte ich, ah ja, stimmt. Natürlich ticke ich nicht so wie er, der oder sie, die aus Spanien oder Kolumbien ist, weil ich halt aus Deutschland komme. Immer noch so. Ne? Und ja, hier, also wenn ich jetzt so auf einem Volksfest sitzen würde, dann hätte ich, glaube ich, irgendwie nicht so zu sagen, ja, ich bin auch Deutscher, so sorry. So, weißt du? Und aber dann gleichzeitig, es kommt echt total darauf an, wo ich bin. Aber es ist, fällt mir, du merkst, dieses Wurzeln-Thema und was man sich so bezeichnet, da brauche ich noch ein bisschen. Ich habe da noch keine richtige Lösung. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich so ein Deutscher mit kongolesischem Background oder sowas. Aber der Background ist jetzt auch noch nicht so lange her. Weiß ich meine? Also,
ist jetzt nicht so, als wären irgendwie deine Eltern irgendwie aus Kolonien eingewandert.
Ja, genau, oder so. Genau. Ja. Sondern die haben auch ihr Leben dort noch gelebt und vieles mitgebracht und mir weitergegeben. Das ist ja auch in mir. Ich glaube, man ist einfach echt beides. So.
Ja, naja, der Begriff ist ja auch genau aus so einem Kontext entstanden.
Deswegen ist er wahrscheinlich auch richtig. So,
Also, das muss natürlich jeder für sich und jede für sich selbst entscheiden. Aber ich habe jetzt halt gerade, ich schreibe gerade diese Hausarbeit und ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen in diesem Thema drin.
Ja,
und der kam halt irgendwie in den 1980er Jahren aus der feministischen Bewegung in Deutschland. Du kennst bestimmt Mai Ayim und vielleicht?
Nee, okay. Tatsächlich nicht. Nee.
Okay, es war eine in dieser Community relativ bekannte Dichterin und auch Aktivistin. Die haben halt diese ganzen Verbände gegründet für Frauen, für vor allem schwarze Frauen und POCs. Und ich glaube, aus diesem Kontext, auch in der Zusammenarbeit mit Audre Lorde, die ja hier auch an der FU kurzzeitig gelehrt hat, kam dann diese Verbindung, weil eben schwarze Amerikanerinnen sich als afroamerikanisch bezeichnen, dass das halt so ein bisschen quasi übertragen wurde ins Deutsche, weil das sich in dem Moment, so habe ich es gelesen, richtig anfühlte, eben weil afrodeutsche Menschen hier geboren sind, aber halt nicht in dem Sinne diesem deutschen Bild aus dieser Zeit entsprochen haben. Und dadurch hat sich dieser Begriff so ein bisschen etabliert. Aber es ist natürlich, also man muss sich nicht so bezeichnen.
Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Begriff, der Sinn macht und der sich auf jeden Fall auch nicht irgendwie schlecht anfühlt.
Ja.
So, das auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist ja schon mal ziemlich gut.
Ja, und ich glaube, es hat so ein bisschen was mit Empowerment, Selbstermächtigung und irgendwie auch mit Identitätsbildung einfach zu tun gehabt, eben weil so viele Leute aus dieser Zeit sich da einfach null zugehörig gefühlt haben und weil einfach kein Raum war. Der jetzt natürlich, und das ist jetzt irgendwie über 20 Jahre her, ist natürlich jetzt eine andere Situation und es ist immer noch nicht perfekt, absolut nicht. Ich meine, ich wollte darauf jetzt auch so ein bisschen zum Ende zu sprechen kommen, auf dieses Sylt-Video vielleicht, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, ob du dich dazu, weil es gerade auch thematisch so gut passt, im Sinne von, es gibt keinen Rassismus mehr in Deutschland. Und dann, so, hier, guck mal, auf Sylt mache die das? Ich weiß nicht, hast du dazu einen Gedanken?
Ja. Also, ich reg mich über sowas nicht mehr so auf wie vor 2-3 Jahren. Es lässt mich auch relativ kalt, weil ich aber auch weiß, dass viele Deutsche, hört jetzt assi an, aber ich glaube das wirklich, und so bin ich auch groß geworden, und in vielen Settings gibt es immer so einen Moment, wo die Stimmung kippen könnte. Also so wächst du als Schwarz. Also ich bin so aufgewachsen, dass ich wusste, at some point, also ich habe, also nee, ich erzähle das jetzt mal weiter, aber ich habe, ich bin so ein Kleiner, der in Kneipen geht viel. Ne? Weil Kneipen ist für mich so, alles cool, aber Stimmung könnte kippen. Sprich, wenn zu viel Bierintus ist, wenn zu viel da ist, vor allem jetzt nicht so Kneipen in Berlin, aber so andere Kneipen so jetzt woanders in Deutschland, da weiß man so, na, lass mal eine normale Bar gehen, so. Und das ist genau sowas. Wenn dann irgendwann, ne, der Alkohol irgendwie ballert und du bist so ein bisschen loose, dann gab es schon ganz oft Überraschungen von Leuten, wo man dachte, oh, damn, mhm. von dir? Mhm. Das heißt, ja, man, ich bin davon nicht überrascht, so. Ich bin eher davon überrascht, dass die das doch filmen. Das zeigt dir nur, wie sicher sie sich bei dem fühlen, was die da gesagt haben oder gesungen haben. Aber ich glaube, dass die da was singen, was sehr viele Leute auch denken, tatsächlich. Mhm. Und was viele Leute auch mitsingen würden und schon mitgesungen haben oder irgendwie denken oder keine Ahnung, wenn halt das Setting so ein bisschen passt, tatsächlich. So, und unsere Mom hat uns früher immer gesagt, wenn wir irgendwo hingegangen sind oder keine Ahnung was, ja, denkt immer noch dran, dass ihr schwarz seid. So. Hm. Also gerade für solche Sachen. Ne, wenn du irgendwo hingehst, geh ruhig und hab eine gute Zeit, aber keep in mind, so die Situation könnte, kann kippen. Hm. So. Und das ist gerade so eine Situation. Und das ist auf jeden Fall auch einfach was in mir drin ist, dass ich jetzt nicht überall hinfahre oder mir nicht alles angucke oder nicht denke, ah doch, Dresden ist eine super schöne Stadt, ich mache da mal ein Wochenende und gucke mir alles an, weil es mich historisch vielleicht interessiert, weil ich weiß, na, fahr mal nicht hin, so, ne? Mhm. Ohne jetzt den Leuten zu nahe zu treten, und es ist einfach
eine Realität. Die Statistik spricht ja auch, also jetzt nicht für Dresden, aber so generell spricht ja auch ein bisschen Bände.
Genau, und deswegen ist das, wie soll ich sagen, das, ja, keine Ahnung, war natürlich abgefuckt, das so zu sehen und auch echt seltsam, auch so junge Leute so zu sehen, aber das ist halt auch Deutschland, glaube ich. Ja, das ist auch Deutschland, ne? Also wir sind Deutschland, so, aber das halt auch, finde ich. Also so, es hört sich immer so pessimistisch an, aber als meine Eltern das immer so gesagt hatten, dachte ich immer so, ja komm, chill mal, aber das ist, glaube ich, schon so, ja. Was hast du denn gedacht?
Sylt ist, finde ich, so ein bisschen der Beweis dafür gewesen, dass Rassismus immer noch da ist, dass wir die Augen davor nicht verschließen können, dass es irgendwie sehr, sehr privilegierte Menschen gibt, die denken, sie können sich alles erlauben und ihr Privileg halt null sehen bzw. anerkennen. Das hat mich traurig gemacht, auf jeden Fall. Mir geht es gerade gar nicht darum, unbedingt, wie viel Geld diese Personen hatten oder aus welchen Schichten sie kommen. Es macht es schlimmer, dass sie halt aus diesen Schichten kommen und solche Dinge sagen oder machen. Aber ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Abbild teilweise der Gesellschaft, vor der wir gerne die Augen zumachen. Und es kam ja viel auch aus der, vor allem aus der Black Community, glaube ich, viele Leute irgendwie Dinge gepostet von wegen, ja, und jetzt?
Ja, ja.
Ne? Also Sylt hat uns irgendwie nicht betroffen.
Also ich habe das Video morgens geguckt, dachte, alright,
let's. Ja, alles normal. Ja, so ungefähr. Und ich glaube, das hat mir auch irgendwie auf einer anderen Ebene wieder wehgetan, dass Leute das dann irgendwie, dass es dann gar nicht mehr so einen Aufschrei teilweise gab, wo ich denke, hallo, aber andere Leute kennen halt viel schlimmere Dinge und, oder nicht schlimmere, aber halt irgendwie andere Dinge. Und es ist viel normaler. Und ich glaube, es war aber wichtig nochmal für, sage ich mal, die Menschen, die Bock haben, was zu machen und auch ihr Privileg anzuerkennen, aber irgendwie nicht so richtig wissen, wie. Ich meine, es gibt tausend Möglichkeiten, sich da jetzt zu informieren. Mm. Ich meine, mir fällt da das Buch Exit Racism ein, was echt gut ist, was ich auch gelesen oder als Hörbuch damals mal gehört habe. Ja. Und ich finde, mit sowas kann man immer gut starten. Und
total, ja.
Ja, von daher, also Sylt ist zwar hoffentlich nur Sylt und wird jetzt in Zukunft nicht wieder so passieren. Und ich hoffe, dass wir auch was draus lernen.
Das
aber
stimmt.
Ja. Naja.
Wir bleiben gespannt. Bleibt spannend.
Ja, genau. Und ich würde gerne nochmal auf diesen Entwurzelungsbegriff zurückkommen, den du am Anfang jetzt, weil wir jetzt so zum Ende unserer Folge kommen, noch, also du hast gesagt, du fühlst dich entwurzelt.
Ja.
Und irgendwie nicht irgendwie so richtig angekommen an irgendeinem bestimmten Ort, also an verschiedenen Orten. Aber würdest du auch sagen, die Entwurzelung macht dich heimatlos?
Ich war noch nie im Kongo, da wo meine Eltern herkommen.
Ah, das, ja.
Ich glaube, das würde, wir müssen, glaube ich, wenn ich irgendwann, ich habe vor, auf jeden Fall mal dahin zu reisen. Ich glaube, das bräuchte ich, damit der Kreis sich schließt. Und ich glaube, vielleicht hätte ich dann eine Antwort, tatsächlich. Mhm. Vielleicht wüsste ich dann, Deutschland ist meine Heimat. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt oder so ein Baustein, der einfach in diesem Puzzle noch fehlt, um einfach noch ein besseres Bild zu bekommen. Nicht angekommen, ja, ich weiß, was du meinst, könnte man sehr negativ, also klingt sehr so recht hart, finde ich, weil ich würde mich nicht so fühlen, als ob ich nicht in Berlin oder am Saarland oder in Deutschland generell angekommen bin. Aber ja, einfach durch dieses, was man, dass man einfach in zwei Welten groß geworden ist. Also so richtig. Also ich mache die Tür auf bei uns zu Hause und dann bin dann gefühlt in einem kongolesischen, afrikanischen Setting. Ich rede meinen Eltern kein Deutsch, wir essen zu 90% kein deutsches Essen zu Hause. Das war halt, ne, dann bist du halt einfach, wir reden über andere Themen. Ja, das ist irgendwie schwierig. Also, ja, wie gesagt, ich glaube einfach, das Positive daran ist, dass ich überall sehr schnell Fuß fassen kann. Mhm. Ich hätte zum Beispiel auch gar, also dieses, ich kenne das und kann das voll verstehen. Das soll jetzt auch nicht so financial privilegiert anfühlen. Das meine ich damit nicht. Das ist dieses, es gibt ja oft in Berlin, dass man die Angst hat, oh Gott, was ist, wenn ich aus der Wohnung raus muss? Ne?
Mhm. Ja,
ne, weißt du, wir kennen das ja alle so, ne? Und das, und mein erster Gedanke wäre, gut, dann gehe ich halt woanders hin.
Ja.
Das ist mein erster Impuls, ja gut, dann, wenn ich so eine E-Mail bekomme oder irgendeine Post, wo drauf steht, irgend so ein reicher Mensch will uns rausschmeißen und das dann die Wohnung irgendwie verdoppeln mit dem Mietwert. Und mein erster Gedanke ist, ja gut, dann muss ich woanders hinziehen.
Ja.
Tatsächlich ist auch echt mein allererster Impuls, und das ist wahrscheinlich auch dieses, und ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, da muss ich noch drüber nachdenken, aber dieser Gedanke, den hat man ja, oh Gott, was ist, wenn die AfD mal an die Macht kommen würde und hier so. Mein erster Gedanke ist, ja gut, dann muss ich gehen.
Hm.
Weißt du? Mhm. Und das ist eigentlich auch nichts Positives so, aber mein erster Gedanke ist, ja gut, dann muss ich packen und dann muss ich in ein anderes Land.
Ja.
So. Eine gewisse Rastlosigkeit kam da vielleicht, ne? Also, ja, als hätte ich so gepackte Koffer überall, wo ich bin.
Ja.
So.
Krass, okay.
Tatsächlich. Also mein erster Gedanke ist, ja gut, wenn die AfD in die Macht kommt, dann muss ich halt in ein anderes Land.
Ja. Voll. Ich finde das spannend, weil es bedeutet dann eigentlich, du bist jetzt vielleicht nicht unbedingt heimatlos, aber du bist oder du hast die Möglichkeit, verschiedene, ich glaube, wir haben da letztes Mal schon diskutiert, was die Mehrzahl von Heimat ist, aber Heimaten zu finden.
Heimat.
Verschiedene Heimats zu finden. Das ist auf jeden Fall auch ein Skill, glaube ich, dass
man. Ich leg's mir mal so aus.
Ja gut, ja, ja klar, wenn man, glaube ich, nicht in die Situation kommt.
Keine Ahnung,
kommt,
was ein Therapeut zu all dem sagen würde jetzt so. Das kann man natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen umdrehen, aber ich lege es mir tatsächlich als, ja, also.
Ich glaube, wenn es damit gut geht,
ja,
wenn es damit gut geht, finde ich, ist da erstmal nichts einzuwenden. Mhm. Also irgendwie die Möglichkeit zu haben oder auch die, das ist halt auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man dann sagt irgendwie, ich habe die Möglichkeit oder ich habe irgendwie die Stärke oder ich fühle diese Stärke in mir, dass ich Heimat finden kann. Mhm. Ich glaube, es ist schon viel wert.
Ja.
So, weil ich glaube, da bin ich noch nicht gerade. Und das finde ich sehr inspirierend, tatsächlich.
Was sind für dich Heimat?
Oh, ich glaube.
Ich bin mal interessiert.
Die einfach mal umgedreht. Ja, was ist für mich Heimat? Ich glaube, Heimat ist schon Berlin, auf jeden Fall. Heimat ist für mich auch ein Stück weit was Verlorenes aktuell. Und ich glaube, ich würde sagen, dass auch ein Stück meiner Heimat in der Türkei liegt. Und ich habe ähnlich wie du sehr wenig in der Türkei war. Und dass ich das nochmal für mich etwas erkunden muss, ob es Heimat sein kann. Weil in der Türkei kommen dann, ähnlich wahrscheinlich auch wie im Kongo, einfach nochmal andere Aspekte dazu, wo ich mich nicht hundertprozentig wohl mitfühlen würde und die ich in Deutschland oder vor allem in Berlin extrem schätze. Und ich glaube, deswegen, Heimat ist auf jeden Fall, wo ich mich sicher fühle. Für mich ist Sicherheit ein ganz großes Thema.
Okay.
Und das ist aktuell hier in Berlin mit meinen FreundInnen.
Schön gesagt, ja. Wo man sich sicher fühlt.
Genau, und ich glaube, das ist auch schwer, weil man fühlt sich natürlich nicht immer sicher in der Heimat, in der man ist. Aber ich glaube, dass Sicherheit für mich aufgrund meiner Lebensgeschichte einfach eine Riesenrolle spielt. Und ich kann mir auch vorstellen, für andere Menschen mit migrantischen Wurzeln auch. Weil, ja, wenn man seine Heimat mal verlassen hat, dann, glaube ich, weiß man, was es vielleicht auch bedeutet. Ja, danke für die Rückfrage.
Gerne.
Muss ich mich hier gleich mal so ein bisschen nackig machen. Okay, und genau, letzter Punkt. Ich finde, also erstmal, um das kurz nochmal hier zu erwähnen, ich finde das crazy, was du alles machst und wie gut du das handelst und deine Selbstständigkeit, die du auch schon angesprochen hast und die ich am Anfang ja hier auch schon kurz angesprochen hatte, finde ich wirklich ich weiß, ich folge dir auf Instagram. Ich kann auch gerne nochmal dein Instagram hier verlinken und vielleicht auch deine Website.
Gerne, ja.
Also nur, falls es da irgendwie Interesse gibt. Der macht wirklich sehr, sehr schöne Musik.
Mhm.
Ich glaube, ich bin einfach sehr gepackt irgendwie von dem, was du schon so alles umgewandelt hast. Von ich gehe vom Geschichtsstudium irgendwie weiter und bin selbstständig und baue mir das auf, und wir hatten gerade kurz in einer Pause darüber geredet. Ich will das jetzt irgendwie gerade nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund, und dieser Podcast soll auch immer so ein bisschen Inspiration geben für Leute, die vielleicht Bock haben, was zu machen und nicht wissen wie. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man das kann. Und ich glaube, deswegen würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, warum Selbstständigkeit.
Du hast gerade so einen coolen Turn am Schluss gemacht. Dieses warum Selbstständigkeit. Ich dachte jetzt, dass ich jetzt das was ganz anderes fragst. Hammer. Lass mich kurz überlegen. Warum Selbstständigkeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist, weil ich oft, also das kommt wahrscheinlich auch vom Fußball, und ich versuche es im Zaum zu halten, aber ich bin schon ein sehr kompetitiver Mensch. Also wir wurden auch so erzogen. Ich wurde auch von meinen älteren Brüdern so sozialisiert. So dieses, sollte ich jetzt nicht so jammernmäßig anhören, aber dieses, nee, du darfst nicht mitfühlen, du bist zu schlecht. So, so, ne, das war schon normal einfach früher. So, konntest einfach früher sagen, nee, ich spiel's nicht mit. Und wenn du mitspielst, gehst du ins Tor. Und wenn wir sehen, dass du was kannst, dann kannst du mitspielen. So, also ich bin recht kompetitiv so sozialisiert und habe oft das Gefühl, wenn ich irgendwo arbeite oder wenn ich irgendwo, ich habe mal in der Gastro gearbeitet eine Zeit lang, oder wenn ich im Studium oder keine Ahnung, wenn ich irgendjemandem folgen musste und habe das Gefühl, ja, das kann man eigentlich besser machen, dann habe ich oft das Bedürfnis, das dann aber noch besser, dann auch wirklich gefühlt irgendwie besser so zu machen. Das heißt nicht, dass ich vor irgendwas keinen Respekt habe, sondern dass ich immer denke, I don't know, so, ne, und ich finde es persönlich einfach sehr interessant, wenn man so Visionen hat, die irgendwie umzusetzen. Es geht ja irgendwie. Und ich glaube auch tatsächlich, ich bin auch relativ gläubig und so, und glaube auch, dass jeder, also ich habe ja nicht deine Vision im Kopf und du hast auch nicht meine, und das ist auch voll gut, weil dann einfach jeder sein eigenes Ding machen kann. So, und dann hat, und es gibt dann viel mehr, was es für die Leute so zu sehen gibt. So. Und ich versuche dann oder mag das dann einfach irgendwie gerne so umzumünzen. Ich habe als Jugendlicher, dachte ich mir, also ich, wie gesagt, spiele schon lange Klavier und dachte, man kann bestimmt so als Barpianist, das stelle ich mir voll cool vor. Ist jetzt nichts unbedingt, was ich mein Leben lang machen wollen würde, aber ich dachte, ich glaube, das könnte ich gut hinkriegen. So, ne? Und habe das dann auch dann mit Anfang 20 angefangen und wie gesagt, bin jetzt selbstständiger Musiker, Pianist und Sänger, habe eine Firma, vermittle Auftritte, habe eine Vermittlungsagentur und kann Gott sei Dank auch gut davon leben. Und das entspringt aber alles nur einer Idee, die mal in meinem Kopf war. Also dafür gab es jetzt keinen Blueprint, mach das, mach das, mach das, und dann bist du da so ein bisschen. Und warum Selbstständigkeit? Weil ich es einfach mag, gar nicht jetzt mir das zu beweisen, sondern einfach zu gucken, was ist denn, wenn das klappt? Wie geil wäre das denn? So, ne, also kann ja sein, dass es nicht klappt, aber kann ja auch einfach sein, dass es klappt. Was machen wir denn dann?
Kann
so,
einfach,
ne,
nur cool sein.
Genau, also das ist halt auch einfach, und diese Tür mag ich einfach. Diese Tür aufzumachen und zu gucken, oh, shit, it works. So, hat einfach geklappt. So, jetzt nicht so easy going, aber alles ist ja schwer. Also studieren ist schwer, Ausbildung ist schwer, Straßenbauer zu sein, morgens um 5 Uhr aufzuwachen ist schwer. Also ich... Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo noch angestellt zu sein. Das würde mich krank machen wahrscheinlich.
Mm, ja.
So jetzt nach so langer Zeit und nach so vielen Ups and Downs und ist ja auch nicht alles immer super easy in der Selbstständigkeit, aber wenn man irgendwann so den Griff raus hat und auch so ein gesundes Vertrauen ins Leben irgendwie hat, dann kann man da nicht mehr so zurückgehen. Stand jetzt. Mal gucken, wie es in 5 Jahren ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen Chef habe und ihm dann eine E-Mail schreibe und sage, dass ich heute nicht kommen kann und dann noch irgendwie Bauchweh haben muss und gucken, was er sagt. So, oder.
Das heißt, wenn du sagst, also wenn man eine Vision im Kopf hat und da Bock drauf hat, dass man das quasi auch probieren sollte?
Ich glaube sogar, dass man es probieren muss. Also ich glaube wirklich, das hört jetzt so guru-mäßig an, aber ich glaube das tatsächlich. Weil man sonst halt, also ich glaube halt, dass wir halt in einer privilegierten Zeit aufwachsen, dass irgendwie kein Krieg ist, dass, also hier, wo wir sind, natürlich, und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, umzulenken. Weil das können ja die meisten gar nicht.
Ja.
So. Und ich persönlich empfinde es wirklich so, dass ich glaube, dass man sonst sehr, sehr unglücklich wird. Mhm. Und in seinem Job oder in seinem Beruf. Und habe ich ja eben auch kurz gesagt, dass das auch sehr teuer sein kann.
Ja. Ein unglückliches Leben zu führen.
Das kann auch sehr teuer sein. Ne? Also, ich glaube, Leute wollen auch immer, dass direkt alles so perfekt läuft. Das ist auch so ein...
Ja, Trugschluss.
Ja, so ein Trugschluss. Mhm. So. Und ja, alles braucht einfach Zeit.
Ja, und Engagement.
Aber ja, das braucht alles andere ja auch. Aber ja, es braucht auch Engagement, es braucht Extrastunden, es braucht... Ja. Und es braucht auch natürlich auch viel Leidenszeit. Also klar, auf Instagram sieht man dann irgendwelche coolen Fotos und dass ich irgendwelche coolen Leute vielleicht mal hier und da mal treffe, aber ich poste ja nicht, wenn ich nachts um 3-4 Uhr irgendwie auf der Autobahn irgendwie sitze und aufpassen muss, dass ich nicht einpenne oder sowas. Ja. Oder das
sieht oder ja vielleicht keiner. Auch die Ängste, die auch mitkommen mit einer Selbstständigkeit. Total. Das wollen wir auch nicht runterreden, dass es nicht total. Auch Risiko ist.
Total.
Ja. Es ist nur irgendwie mal gut zu wissen oder zu sehen, dass halt eben Menschen, die einen ähnlichen Background haben wie du und ich, auch wenn es ein anderer ist, dass sie das halt auch machen können. Weil ich finde, das ist total auch nicht wichtig. So, das ist völlig unterrepräsentiert in der Gesellschaft.
Ja, und das ist auch was, was mich auch immer nicht triggert, aber ich habe das ja eben so ein bisschen schon rausklingen lassen, so dieses, dass es Diversity immer nur da gibt, wo es nichts zu entscheiden gibt, so. Und dass ich für mich dann so auch die Entscheidung habe, ja, ich hätte mal gern was. Zumindest in meinem Kosmos. Ich bin kein Bundeskanzler so, aber ich in meinem Kosmos irgendwie, dass ich das nicht einfach so hinnehmen will. So tatsächlich. Und das hat auch alles lang gedauert so, aber ja, dass ich da einfach für die ein oder andere Tür auch einfach Schlüssel habe, die ich auch dann anderen Leuten auch geben kann. So, ne, also.
Ja, das ist toll. Und du hattest ja gerade noch davon gesprochen, dass du eventuell da was ins Leben rufen möchtest.
Ja.
So langfristig. Kannst du das nochmal kurz sagen?
Ja, ich möchte einfach gern so eine kleine Community vielleicht irgendwann haben mit Leuten, die selbstständig sind, aus den verschiedensten Gruppen. Ich meine, ich bin jetzt Musiker, ich kenne viele andere Musiker, aber ich kenne aber auch Designer, ich kenne Fotografinnen, ich kenne, keine Ahnung, alles, Künstlerinnen, Künstler so. Und dass man einfach sich regelmäßig connectet. Und darüber spricht und über die Vorteile, Nachteile, wie machst du das und welches Steuerprogramm benutzt du und wie machst du hier und hast du überhaupt eine Steuerberatung und sonst was. Also, weil das auch eine Welt ist, die uns, also uns migrantischen Leuten, aber auch vielen anderen sehr verwehrt wird. Und das ist auch nochmal eine eigene Sprache, eine eigene hier und wie alles auch wirklich so läuft und muss man sich halt auch einfach so reinknien und das erstmal kennenlernen und auch überrumpelt auch einen total, dass man denkt, okay, ich gehe wieder, tschüss, so voll. Ist mir alles zu kompliziert, ich gehe einfach nochmal zu meinem Job, was auch okay ist, aber dass man einfach weiß, okay, es ist schon möglich, so.
Ja, und vor allem, ich glaube halt, was für viele auch wichtig ist zu wissen, ist eben dieser finanzielle Aspekt, der einfach, also das ist zumindest das, was ich im Kopf habe, wenn es um Selbstständigkeit geht, ist dieses, du brauchst Kapital, du brauchst auf jeden Fall Startkapital und wenn es nicht 10.000 sind, dann.
Aber was glaubst du denn, für was man Startkapital bräuchte?
Ja, wenn zum Beispiel ein Restaurant aufmacht oder
okay,
wenn
ja, sowas.
Also
ja,
ich rede jetzt von dieser Art von Selbstständigkeit, aber auch wenn du beispielsweise fotografierst, brauchst du eine gute Kamera, dann brauchst du irgendwie zumindest das, sag ich mal, Basic Equipment, um irgendwie gute Fotos zu machen.
Ja.
Also so, und das ist ja schon auch, also es geht jetzt nicht in die Zehntausende, wenn es gut läuft, aber du weißt, was ich meine, also es braucht irgendwie einen finanziellen Aspekt und ich glaube, dass ich sehe das nur von mir, dass ich das manchmal immer so in so Sphären gehoben habe, die vielleicht gar nicht stimmen und wo oder wo man das auch umgehen kann, je nachdem, mit was man sich halt selbstständig macht so und was es dann am Ende werden soll und wie man sich dann promotet und so und ob man Leute einstellt oder nicht, das ist ja alles total abhängig irgendwie von welcher Art von Selbstständigkeit wir sprechen. Aber ich wäre dabei. Ja, so, ich hätte richtig Bock, das machen würdest, da hinzugehen. Und vielleicht haben ja auch einige unserer HörerInnen da auch Bock drauf. Mhm. Und deswegen dachte ich, können wir das hier nochmal anbringen, dass eventuell sowas entstehen könnte für Menschen, die an einer allgemeinen Selbstständigkeit interessiert sind. Mhm. Und dafür möchte ich dir danken, dass du da überhaupt drüber nachdenkst.
Ja, gerne.
Ich fand das Gespräch wirklich extrem inspirierend.
Das freut mich.
Von vielen Seiten und ich habe sehr viel mitgenommen und eigentlich bleibt mir jetzt nur noch, mich zu bedanken, dass du hier warst.
Ich danke für die Einladung, Ali.
Sehr gerne und dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier ein bisschen zu sprechen.
Und
ich freue mich auf das Ergebnis und alles zu David dann in den Shownotes. Und Dann sage ich, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
'Heimatlos', der Podcast von und mit Alicia Tanoko.